Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcast. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute sprechen Andreas von Hein und ich darüber, was uns GenAI in den nächsten Jahren bringt. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema KI. Andreas, wer bist du? Was machst du
morgen? Hallo Benedikt, danke für die Einladung. Andreas von Hein, ich bin Teamlead Content und Issues Management im Adesso Marketing und wir kümmern uns genau um diese größeren IT-Themen, in dem Fall jetzt GenAI, und schauen, wie wir das bei Adesso in Kommunikation übersetzen können, wie wir es in Kampagnen übersetzen können. Das ist mit meiner Aufgabe.
Und die Folge ist ja ein bisschen anders als die letzten, die wir so haben. Du hast ja gesagt, wir trauen uns mal in die Glaskugel zusammen zu schauen, was die nächsten Jahre so bringt.
Ja, genau. Wir haben sogar in viele Glaskugeln geschaut. Also wir haben uns einmal die großen bekannten Analysten angeschaut, Forrester, IDC, Gartner, was die ermittelt haben, was die prognostizieren, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, inhaltlich, aber auch an Potenzial, an Markt auf uns zukommt. Wir haben uns einige Universitäten angeschaut in den USA, die regelmäßig interessante Paper veröffentlichen zu dem Thema. Wir haben uns angeschaut, was so ein paar Experten dazu sagen. Und aus all dem haben wir so ein Potpourri von Themen zusammengestellt, durch das wir heute einmal durchgehen.
Also quasi kostenlose Marktanalyse.
Ja.
Und also auf der anderen Seite natürlich in den nächsten 15 Minuten alles, was man so wissen kann, soll, darf, muss zu dem Thema in den nächsten Jahren.
Also zumindest der Ausschnitt, den wir jetzt für interessant halten, ein Stückchen subjektiv natürlich auch für interessant halten, aber genau das wird jetzt einmal so ein Ritt durch das, was die Analystenszene, was die Forschungsszene momentan zu bieten hat.
Hm. Ja, ich glaube ja, einige wesentliche Themen werden ja auch bestehen bleiben, ne? So wie den EU-AI-Act, um den kümmern wir uns ja jetzt intensiv in Europa. Die Frage, wie entwickelt man das ganze Thema, die Frameworks und Ähnliches, das wird schon so bleiben, aber es wird auch das eine oder andere neu geben,
genau,
oder?
Also jetzt geht der Blick nur nach vorne. Es gibt so ein paar Standardthemen, die werden nicht weggehen, keine Frage. Aber wir schauen uns mal nur darauf, so auf das Veränderungspotenzial, das wir glauben zu erkennen oder dass die Fachleute, dass die Analysten glauben zu erkennen.
Dann erzähl doch noch mal einmal, weil ich glaube, das ist ja, wenn wir jetzt so in die Glaskugeln schauen, doch einmal wichtig. Wie bist du denn vorgegangen und was für Quellen hast du denn benutzt und wie sicher ist das denn?
Also, als wir beide uns überlegt haben, Mensch, so ein Podcast zu so einem Thema könnte ganz interessant sein, gab es so die üblichen Verdächtigen, die ich gerade schon erwähnt habe, Gartner, Forrester, IDC, McKinsey, die regelmäßig Paper veröffentlichen zum Thema, zum IT-Markt generell und zum Thema KI und GenAI im Besonderen. Und wir haben uns schlicht mal angeschaut, was haben die so im letzten 9 Monaten ungefähr veröffentlicht mit Blick auf die kommenden Jahre. Also ab 2025 fortfolgende, was prognostizieren die? Und das ist schlicht eine große Masse an Daten, die generieren, teilweise auf Basis von Umfragen, teilweise auf Basis von Erfahrungswerten, deren Einschätzung. Das war die eine große Quelle. Dann haben wir uns interessante Organisationen angeschaut. Da gibt es ein paar, die sehr interessante Ansätze publizieren zum Thema GenAI, die vielleicht gar nicht so bekannt sind auf den ersten Blick. Wir haben toll das Institute for the Future entdeckt, die A, einen schönen Namen haben.
Und B, das auch, Institut der Zukunft.
Und B, auch wirklich ein paar interessante Einblicke zum Thema KI-Agenten oder GenAI-Agenten liefern. Da kommen wir später noch einmal drauf.
Ja, ich glaube, Agenten wird ein spannendes, wichtiges Thema. Ja,
ne? Das glaube ich auch. Das meinen jetzt aber auch wirklich viele Expertinnen und Experten da draußen. Und dann haben wir uns auch so ein paar KI-Koryphäen angeschaut und deren Aussagen einmal geprüft, mit Blick auf, was erwarten die denn für die kommenden Jahre. Und ja, daraus ist jetzt so ein Potpourri an Themen entstanden und Ideen entstanden, die jetzt zum allergrößten Teil gar nicht auf unserem Mist gewachsen sind, sondern das ist jetzt einmal der Blick praktisch in die Glaskugeln, die es da draußen so gibt am Markt.
Okay, ja, prima. Und jetzt, ich glaube, die spannendste Frage ist ja als allererstes so, ich sag mal, Bottomline, was hast du denn rausgefunden? Also, was passiert denn?
Ja, Großes wird passieren. Oder passiert ja bereits
Großes. Ja, ja, ja.
Wir steigen einmal ein, ganz kurz mit einer Potenzialbetrachtung von KI und GenAI. Also, wie schätzen die Analysten schlicht die Größe dieses Marktes ein? Das ist für uns ja auch als IT-Dienstleister ganz interessant. Auf welches Pferd setzen wir denn da gerade?
Naja, ich meine, wir freuen uns ja über den wachsenden Markt.
Wir freuen uns über den wachsenden Markt.
Eines unserer schönen Handelsfelder.
Also wir schauen uns aber das Marktpotenzial an, das KI und GenAI haben. Und im zweiten Schritt schauen wir uns einmal an, wie das volkswirtschaftliche Potenzial aussieht. Mhm. Also wie sehr wird man das merken in volkswirtschaftlichen Kennzahlen, dieses Marktpotenzial. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Also IDC, die prognostizieren, dass der Markt für KI-Anwendungen und alles drumherum, also Services, Hardware und so weiter, bis 2028 auf 632 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.
Okay, das ist eine große Zahl, aber das ist groß. Wie viel haben wir heute? Also, ist das eine Verdopplung oder wie viel?
Also das wächst in dem Prognosezeitraum von 2024 bis 2028 jedes Jahr um 30%, dieser Markt. Also,
okay, wow.
Das ist immer eine ordentliche Wachstumsrate. Wenn KI ein Start wäre, also der KI-Markt ein Start wäre, dann würde der sich auf Platz 23 der Volkswirtschaften einreihen, zwischen Polen und Schweden. Also so groß ist das inzwischen. Und auch der Gen-AI-Markt, der noch relativ jung ist, schon deutlich, eine deutliche Zahl, der wird auf 143 Milliarden Euro geschätzt im Jahr 2027 von IDC.
Ah, die haben uns nicht verraten, wie viel davon für Nvidia, also sprich für die Chips und Hardware drauf geht, oder?
Also wir freuen uns darüber, aber Nvidia wird sich vielleicht noch mehr darüber freuen, über diese Zahlen. Das glaube ich auch.
Ja, weil das ist ja tatsächlich einer der Effekte, die wir sehen, ne? Dass während die Projekte, Laufzeiten und Anwendungszeiten noch überschaubar kurz sind, sind die Investitionskosten, wenn ich eben in eigene Modelle investiere, im Sinne von Hardware, Chips, doch durchaus mal schnell siebenstellig.
Absolut.
Also durchaus auch ein Thema. Ne?
Absolut. Und ein Treiber für dieses Wachstum, das fanden wir jetzt wiederum als Adesso auch sehr spannend, ist der Anteil Domänen, also branchenspezifischer GenAI-Modelle. Mhm. Von dem sagt Gartner, dass der 2027, also bereits von heute aus in zwei Jahren, 50% betragen werde. Aktuell, oder 2023, so die letzte Zahl, sind es 1%. Also ja. Domänen, Branchenwissen bleibt auch im GenAI-Umfeld einer der entscheidenden Faktoren. Und das ist ja etwas, was Adesso jetzt schon seit Jahrzehnten vor sich hertreibt, wie wichtig das ist.
Genau, ich war in Berlin vor, wie lange ist das jetzt her, 6 Wochen oder sowas, auf einer Bitkom-Veranstaltung zu dem Thema. Da wurde das auch sehr stark von den Anwenderorganisationen so gesehen. Und da haben wir auf jeden Fall zum Beispiel den Andreas Nauertz von Bosch gesehen, der genau das erzählt, ne, dass sie da in dem Bereich schon investieren. Wir sind da, glaube ich, eher vor der Welle. Also auch durchaus Themen, die wir schon in der Praxis so wahrnehmen. Einmal für die Hörer und Hörerinnen draußen, die ganzen Zahlen und so, die wolltest du...
Ja, wichtiger Punkt, genau. Das muss ich jetzt auch mal nachschießen. Am Ende erzähle ich es nochmal. Das werden jetzt relativ viele Zahlen werden, wurden es ja bereits auch jetzt in den ersten Minuten. Es gibt, Sie finden in den Shownotes eine begleitende PDF-Datei zu diesem Podcast. Mhm. Und da stellen wir einfach alle Zahlen mit Quellenangaben zur Verfügung, sodass jede, die sich da tiefer einlesen möchten, einfach die PDF-Datei sich anschauen können
und
nichts sich merken müssen oder nichts mitschreiben müssen.
Okay, ja, also man sieht, der Markt wächst 30% pro Jahr, das ist ordentlich. Und er hat auch schon ein großes Volumen, ne? Also das ist ja dann irgendwie noch relevanter. Aber kommt auch was raus?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Was kommt dabei raus bei all diesem Investment in den Markt? Und da haben wir eine Zahl von McKinsey gefunden, die das einordnet. McKinsey hat den jährlichen Produktivitätszuwachs durch GenAI, also nur der Zuwachs an Produktivität. Es geht nicht darum, dass man mit GenAI ganz neue Services kreiert, neue Märkte erschließt, sondern nur darum, ich habe die bestehende Arbeit und mache das jetzt mit GenAI. Das schätzen die auf 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar. Also hier Milliarden und Billionen und sowas, das ist ja mal ein bisschen sperrig bei der Umrechnung. Ich habe es nochmal überprüft, die sagen wirklich 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar.
Okay, und das heißt, wenn ich $1 in GenAI investiere?
Genau, also wenn man die beiden Zahlen mal nebeneinander legt, der Markt ist 143 Milliarden US-Dollar groß, so die Schätzung von IDC. McKinsey sagt, da kommt Minimum 2,6 Billionen US-Dollar Produktivitätszuwachs raus. Dann habe ich für $1 in GenAI ungefähr $18 Produktivitätszuwachs erzielt.
Jetzt muss man natürlich diese Zahl von McKinsey an der Stelle glauben. Ne? Wir haben die auch lange die ist jetzt schon 2, 2,5 Jahre alt, lange immer auch, ich sag mal, protegiert. Tatsächlich bisher sehen wir es ja noch nicht. Ne? In der Praxis sind wir da noch einigermaßen weit von weg. Auf der anderen Seite halte ich es da sehr mit Mark Zuckerberg, der sagte, lieber 1 Milliarde zu viel ausgegeben, als den Zug zu verpassen. Ne?
Absolut.
Wohl dem, der 1 Milliarde zu viel ausgeben kann, aber auf der anderen Seite trifft das vielleicht im Millionenbereich auf die Anwenderunternehmen in Deutschland zu. Und da ist es natürlich so, dass in den knappen IT-Budgets sowas abgeknapst wird und abgeknapst werden muss. Und da, glaube ich, ist das dann schon ein wichtiger Punkt. Und selbst wenn wir nur die Hälfte von dem nehmen, was McKinsey
vornimmt,
ist der Faktor 1 zu 10. Ne?
Ich wollte gerade sagen, bei den Größenordnungen, da kommt es auf die 1 Milliarde schon gar nicht mehr an. Wenn das Verhältnis ungefähr stimmt, dann ist das halt wirklich ein großer Hebel, den Unternehmen da haben, um an mehr Produktivität zu kommen. Der Punkt, den du gerade gebracht hast, man spürt es noch gar nicht so richtig. Mhm. Das ist auch etwas, worüber wir gleich noch sprechen werden. Wie viel spürt man denn bereits davon von GenAI?
Ja, genau.
So viel jetzt erstmal zu den Potenzialen von GenAI, die wir sie erkannt haben. Einmal auf Ebene des Marktes und einmal auf Ebene einer Volkswirtschaft.
So. Okay. Und da habe ich verstanden. Also der Markt wächst weiter groß. Die Produktivitätsgewinne glaubt man auch immer noch dran. Und der Faktor ist auf jeden Fall auch lohnend für die Investments. Wenn wir jetzt da drauf schauen, gibt es denn dann so Kernpunkte, die du bei der Recherche rausfinden konntest?
Genau, also aus all der Vielfalt der möglichen Themen und Aspekte und Ansatzpunkte haben wir jetzt mal 4 Stück herausgearbeitet, okay, von denen wir glauben, die sind A, besonders interessant.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich hoffe, die Zuhörenden auch, ja. Punkte, von denen wir glauben, die sind relevant, oder Punkte, von denen wir glauben, die sind schlicht interessant und spannend. Über die muss man einfach mal nachdenken. Mhm. Und die haben wir jetzt mal in 4 Kategorien eingeteilt. In der große Flop. Der große Flop ist Kategorie 1. In Revolution oder Evolution. In der große Equalizer. Und der letzte Punkt sind AI-Agenten. Mhm. Ich fange mal mit dem großen Flop an. Dann haben wir das einmal, haben wir das einmal hinter uns und können Sache dann den positiven.
Da gab es doch mal so einen schönen Film zu, oder?
Der große Flop.
Nee, da ging es doch um so einen Aktienkurs, irgendwie The Big Drop oder irgendwie sowas hieß
der. Naja, da bin ich jetzt raus und überfragt.
Ich reiche jetzt mal in den Shownotes nach.
Benedikt reicht jetzt in den Shownotes nach. Ich weiß gar nicht, wovon er spricht gerade. Also, der große Flop. Hier beziehen wir uns einmal auf Gartner. Und die sagen, dass 2025 30% der GenAI-Projekte nach der Proof-of-Concept-Phase aufgegeben werden. Mhm. Also knapp ein Drittel wird auslaufen. Die geben an, als typische Gründe dafür, die üblichen Verdächtigen und schlechte Datenqualität, keine Risikokontrolle, Kosten nicht im Griff oder der Business Value ist gar nicht klar von unserer Anwendung.
Ja, also das halte ich für absolut realistisch. Ne? Wir haben im KI-Kontext hat man immer einen Teil von Projekten, die über die POC oder ich sag mal erste MVP-Phasen nicht hinauskommen. Das wäre gar nicht unüblich. Das Thema Datenqualität sehen wir auch regelmäßig.
Ja.
Ich sprach gerade letzte Woche mit einem großen Versicherungskunden, die sagten, sie müssen ungefähr die Hälfte ihrer Use Cases jetzt wieder einstampfen, weil sie sagen, sie haben sich ganz viel im Bereich Scoring und Analyse von Kundendaten vorgestellt, auf deren Basis sie natürlich dann auch geschäftsrelevante Entscheidungen für diese Kunden und Kundinnen treffen wollten. Und da glauben sie, so die Analyse der Rechtsabteilung, dass die durch die neuen regulatorischen Vorgaben nicht realistisch umzusetzen sind.
Okay.
Das heißt, das ist vielleicht ein Hemmschuh. Und das andere ist natürlich Datenqualität. Kriege ich es wirklich ausreichend in die Modelle rein, dass dann auch was Wahres rauskommt? Weil jeder, der es privat nutzt, merkt ja schon, manchmal muss man dreimal nachfragen, bist du dir sicher? Sag doch mal wirklich. Ja. Und dann kommt wirklich erst die Quintessenz raus. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Also ich glaube auch, und GenAI ist offensichtlich nicht Abracadabra. Nee. Auch da muss viel Arbeit investiert werden, damit es am Ende funktioniert.
Ja, so ist das. Und es kommt auch, und das ist natürlich was Schönes, jede Woche nochmal neuer Ansatz, ne? Immer wieder neue Ideen, wie man das Halluzinieren verringert, wie man besser intern die Daten findet und. Also ich glaube, da ist die Strecke noch nicht gegangen.
In Summe eine Flopquote von 30%, die man natürlich aber auch reduzieren kann, wenn man das Thema richtig angeht. Also wenn man auf erfahrene Leute setzt, man auf die richtigen Frameworks setzt am Anfang, erhöht man ja die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende was Vernünftiges dabei rauskommt.
Ja, genau. Also das ist auch was wir gelernt haben. Man sollte eine Taktik, eine Strategie verfolgen, wie man vorgeht, die Dinge in der richtigen Reihenfolge tun, dann kriegt man auch mehr Value raus.
Okay. Also dann haben wir jetzt einmal die schlechte Botschaft schon hinter uns. Jetzt
okay, der große Flop war, circa ein Drittel der Projekte werden nach der POC-Phase gestoppt. Genau. Wow. Überrascht mich gar nicht so.
Ja, du als Mann der Praxis, du bist ja bestimmt auch elend gewohnt, was das angeht, das glaube ich, ja.
Also unsere natürlich nie. Unsere,
nein, der Desso-Quote ist deutlich unter dieser 30%, klar. Der zweite Punkt, Revolution oder Evolution, das haben wir gerade schon mal kurz anklingen lassen in dem Gespräch. So richtig merkt man es an vielen Ecken und Enden noch nicht, dass da was Großes gerade im Kommen ist. Und das sieht Forrester zum Beispiel genauso. Die sagen, dass 2025 1% der zentralen Unternehmensprozesse von GenAI orchestriert werden. Also
nur 1%?
Nur 1%, genau.
Okay.
Das heißt im Umkehrschluss, 99% der Unternehmensprozesse, das allermeiste, hat mit GenAI erstmal gar nichts zu tun im nächsten Jahr.
Das heißt, im nächsten Jahr ist die Adoption immer noch so gering, ja?
Genau. Das ist höchstwahrscheinlich eine Kurve, die langsam ansteigt und dann irgendwann bekommt man das exponentielle Wachstum dann doch mit als Unternehmen und als Anwender. Es fühlt sich nur momentan anders an. Also momentan ist auch so mein Eindruck, wenn ich mich mit dem Markt relativ viel beschäftige, boah, jetzt auf einen Schlag verändert sich alles, die Welt steht Kopf, nichts bleibt wie vorher und ab nächstes Jahr ist alles komplett anders.
Ja, nee, und das sehen wir auch bei den Anwenderunternehmen draußen gar nicht so, ne? Also die Kundschaft ist da dabei, es gibt überall laufende Projekte, Programme, aber wir sind weit weg davon, dass das Arbeiten morgen komplett anders aussieht. Genau. Also die würde ich komplett teilen und ich glaube, es ist auch richtig, weil wir haben lange nach dem einen Killer-Use-Case gesucht, um dann festzustellen, den gibt es nicht. Ja, sondern es gibt ganz viele einzelne relevante Use Cases, die man Schritt für Schritt durchgeht und die uns eben eher wie eine Evolution begleiten werden in den nächsten Jahren.
Und wir hatten ja gerade in der Vorbesprechung aber auch schon festgestellt, wenn man dann heute in 10 Jahren einmal zurückblicken wird, dann werden wir feststellen, oh, jetzt arbeiten wir doch ganz anders. Also die Arbeit in 10 Jahren wird eine komplett andere sein als heute. Nur wenn man drinsteckt in diesem Prozess, dann merkt man es halt gar nicht so sehr, wie sich das schleichend verändert. Also Revolution oder Evolution, ein zentrales Thema.
Also eindeutig Evolution. Ja, eindeutig
was die Evolution, Glaskugeln sagen. Genau, und da muss man auch ein bisschen Atem mitbringen als Unternehmen, als Anwender, um die Strecke auch zu gehen. Der dritte Punkt ist der große Equalizer. Und damit ist jetzt nicht der Actionfilm, wo wir gerade über Filme sprechen, mit Denzel Washington gemeint.
Das ist in meinem Kopf, war dieser, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ne? Aber dieses Einstellgerät für die Audiosignale, mehr Bass, mehr Töne,
so,
mehr
Höhen. Das gibt es bestimmt auch noch. Ich habe sofort an den Film gedacht mit Denzel Washington.
Ja, genau. So. Habe ich auch gesehen.
Equalizer in dem Fall bedeutet, dass GenAI ein Werkzeug ist, mit dem ich Performance-Unterschiede zwischen einzelnen Personen, aber auch zwischen Regionen ausgleichen kann.
Okay.
Also ganz viele Studien, die wir gelesen haben, kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Top-Performer in ihrem Bereich, ob es jetzt um Content-Erstellung geht oder um Softwareentwicklung oder was auch immer, die profitieren von GenAI, aber auf einem ganz geringen Niveau. Vor allen Dingen im Vergleich zu Menschen, die weniger erfahren sind, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer Seniorität beispielsweise. Je weiter unten ich bin, um das jetzt mal so mit unten und oben zu vergleichen, je weiter unten ich bin in der Entwicklung, desto mehr hilft mir GenAI, ein Niveau zu erreichen, das präsentabel ist, das gut ist. Und das wird dafür sorgen, dass Menschen sehr viel schneller in Projekte, in Aufgaben reinkommen können, weil die Hürde geringer wird. Und das erlaubt neue Möglichkeiten der Zusammenstellung, zum Beispiel von Teams, das erlaubt neue Möglichkeiten des Onboardings in Unternehmen. Das gibt es aber auch, haben wir auch gefunden in einigen Studien, ein neues Potenzial zum Thema Outsourcing. Also was kann ich in welche Region hin outsourcen, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten, auch GenAI-Tools einsetzen und dann eventuell Unterschiede in der Ausbildung darüber ausgeglichen werden.
Das leuchtet total ein. Ist auch was wir, wenn wir so eine größere Studie mit unseren Softwareentwicklenden gemacht und auch genau mit dieser Frage, wer profitiert davon am meisten? Ich glaube, das leuchtet total ein. Merkt man ja auch selber. In Dinge, wo man keine Ahnung hat, kommt man sehr schnell durch ChatGPT oder ähnliches, egal, Gemini oder was auch immer man benutzt, sehr, sehr gut ran und kann auch, ich sag mal, medizinische Dinge sehr gut analysieren und ähnliches. Ja, doch, ich glaube, das ist irgendwie eingängig, muss man sich aber mal bewusst machen, was das bedeutet. Ne?
Ja.
Weil es bedeutet am Ende, dass auch der Abstand geringer wird und dass man nur dann wirklich vorne bleibt, wenn man das Thema Exzellenz und wirklich Qualität nach ganz, ganz vorne stellt.
Also für die Leute an der Spitze, die an der Spitze bleiben möchten, heißt es, dass man sich ja noch mehr anstrengen muss, weil das Feld der Verfolger jetzt plötzlich ein legales Dopingmittel zur Verfügung hat, um aufzuholen.
Ja, ja, verstanden. Ja, das ist spannend.
Find ich auch sehr spannend. Weil auch das, und wenn man das mal in Kombination sieht zu dem Punkt darüber, dass das eine sehr langsame Entwicklung ist, stehen wir am Anfang von so einer sehr langsamen Entwicklung, die aber mit großer Macht die Art und Weise verändern wird, wie wir arbeiten.
Mhm. Gibt es denn da auch schon irgendwas, was man an konkreten Dingen mitnehmen kann? Also wo man sagt, da sieht man das?
Tja, also an konkreten Dingen jetzt auf GenAI bezogen, gibt es das bestimmt auch. Mir ist bei der Recherche auf oder eingefallen, dass ich vor Jahren mal einen Artikel gelesen habe, ganz anderes Thema, aber ich fand das als Metapher ganz spannend. Die Taxiprüfung in London.
Okay.
Ganz anderes Thema. Und das war, ich schaue es hier gerade bei meinen Unterlagen, man brauchte früher 3 bis 4 Jahre, um Taxifahrerin in London werden zu können.
Wow.
Man musste sich 25.000 Straßen und 10.000 Sehenswürdigkeiten einprägen.
Verrückt.
Und die Verbindung dazwischen. Also da gibt es einen sehr langen...
Ein Qualitätsanspruch, den die Taxifahrer haben, den erlebe ich nicht mehr so, sagen wir es mal so.
Hey, das ist die Zeit, also... Das ist ein Artikel aus der Zeitung, die Zeit, auf den ich mich hier beziehe, der sehr lesenswert ist, einfach mal googeln. Und das war eine richtig schwere, komplizierte Ausbildung, die auch nur ganz wenige durchkamen durch diese Ausbildung. Dann kam Google Maps auf den Markt und mit einem Schlag war dieser ganze Vorsprung dahin. Wenn ich jetzt ein super Taxifahrer bin, der alle Schleichwege kennt, bin ich immer noch ein Stückchen besser als jemand, der nur auf Google Maps setzt. Aber das rechtfertigt keine Ausbildung von 4 Jahren und das ganze Investment da rein.
Das
und das ist eine Metapher dafür, wie sehr sich durch Technologie so Qualitätsunterschiede zwischen der Performance von Menschen ausgleichen werden.
Ja, glaube ich. Wissen wird besser verfügbar, verteilt, einfacher durchsuchbar, erklärbar, zusammenfassbar. Ja.
Und der letzte Punkt von unseren 4 Aussagen, das sind jetzt AI-Agents oder KI-Agenten, hatten wir gerade schon mal bei der Anmoderation hier. Das Institute for the Future, den Namen erwähnt man schon mal, die haben den schönen Begriff des Relational Computings geprägt. Und also ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich geprägt haben. Ich habe es zumindest bei denen in meinem sehr lesenswerten Blogartikel gefunden. Und das bedeutet, dass KI weniger ein Werkzeug ist oder immer weniger ein Werkzeug bleiben wird, sondern immer mehr zum Akteur wird. Also jemand, der mit Menschen interagiert, Agenten, die lernen und die im Auftrag von Menschen oder von Organisationen aktiv werden draußen am Markt. Und das sagen unisono nahezu alle Quellen, die wir gesichtet haben, das ist eines der relevanten Themen für die nächsten Jahre und eines der Themen, wo GenAI unser aller Arbeit, aber auch unser aller Privatleben am deutlichsten verändern wird, in dieser Zusammenarbeit mit KI-Agenten.
Da, also das glaube ich sofort. Das ist auch ein Trend, den wir jetzt schon in den Projekten deutlich sehen. Wir hatten bisher die ganze Zeit dieses Modell und es wurde irgendwo eingebaut, abgerufen. Und jetzt kommen wir eben mehr und mehr dazu, dass wir eigentlich wirklich in diese Automatisierung kommen. Die Vereinheitlichung von Robotic Process Automatization auf der einen Seite, so ein gut etabliertes Kerngebiet, und das zu vereinheitlichen mit dem Thema Dokumentenverarbeitung, Wissensverständnis, Wissensrepräsentation, die Dinge, die wir in den letzten 1-2 Jahren bei Unternehmen aufgebaut haben, transparentes Wissensmanagement, spezifisches Unternehmens-Know-how, das zusammenzubringen und das jetzt aktionistisch zu bekommen, also wirklich über die Oberflächen am Rechner in die Systeme geben zu können und. Also sprich, die Rechnung nicht nur zu scannen und dann zu extrahieren, sondern automatisiert zu verarbeiten oder an anderen Stellen die Dinge zu tun. Ich glaube, das kommt. Und was man ja auch merkt, ist, da habe ich letztens privat eine Studie gesehen, dass inzwischen 1/3 der Gespräche sich auch um Persönliches dreht. Das heißt, die Leute reden seit diesem Advanced Voice Mode mit ChatGPT über alles Mögliche. Wie ein guter Kumpel. Oh, meine Freundin ist vielleicht im Moment schwierig angespannte Situation. Was willst du mir denn raten? So, ne? Das passiert. Ne? Und tatsächlich, kein Witz, im Privaten traf ich letztens meine Schwägerin, die mit dem Handy Englisch lernt. Da gibt es einen Bot, einen Avatar, der redet mit ihr und dann können sie dem einfach interagieren und kann da quasi Englisch üben, der korrigiert sie dann und hilft dabei, dass es einfach besser wird. Total schlau, ne? Und natürlich viel, viel günstiger. Der KI Lehrer ist natürlich erheblich günstiger als eine Privatstunde.
Also diese Sprachschnittstelle zu ChatGPT, die ist, also jetzt meine Privatmeinung, das ist außerordentlich, was sie da gebaut haben. Also der Sprung von Siri auf meinem iPhone zu dem, es ist gigantisch.
Ja, genau. Und es ist gar nicht mehr ChatGPT, ne? Es ist Gemini genauso. Ja,
das kann ich, also ich
genau,
aber haben ChatGPT.
Ja, ja, genau. Aber das hat sich so etabliert in so einer kurzen Zeit auch, ne? Und das ist, glaube ich, auch einer der Trends, was wir jetzt ja gerade sehen, ist dieses Plateau. Ne? Also wir haben jetzt mit mehr Daten und mehr Rechenpower immer wieder reingestopft, kommen wir jetzt an so ein Plateau, wo es nicht mehr weitergeht. Wir sehen, die Open-Source-Modelle rücken immer näher dran an ChatGPT und Co. Der Abstand wird immer kleiner, den die noch halten können. Fast so ein bisschen wie vorhin, ne? Der Equalizer.
auch ein weiterer Punkt für Equalizer.
Es wird eben mehr zur Basistechnologie und es kommt dann eben darauf an, wie mache ich es noch nutzbar. Ne? In diese Gesprächssituation, diese Dinge, die dann dazu kommen. Ja, okay. Ja, spannende Recherchen und das jetzt auch alles noch mit ordentlichen Zahlen im PDF in den Shownotes unterlegt. Spannend, Andreas. Ja, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns da einmal so ein bisschen die Brille zu geben.
Also, mir hat Spaß gemacht. Ich finde es auch also persönlich interessant,
was
wir gefunden haben.
Für jede Party, ne?
Kommt auf die Party an, aber ja klar, kann auch gut sein für eine Party.
Ja, ja, okay. Das heißt, wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, was haben wir gelernt? Wir haben gesehen, es ist eher eine Evolution statt eine Revolution. Der nächste Trend, der kommt, sind KI-Agenten. Wir haben gesehen, das Potenzial ist riesig und auch alle, die sich mit diesen Marktbewertungen beschäftigen, glauben da weiter dran. Und
der Gleichmacher. Es ist ein großer Gleichmacher.
Ja.
Und es dauert einfach alles ein bisschen länger, als man in der ersten Euphorie im November 22, als ChatGPT auf den Markt kam, wohl gedacht hätte. Mhm. Es dauert schlicht einfach länger.
Ja. Und Gartner würde jetzt sagen, I told you so. Ja, das ist der Hype-Cycle, wie immer.
Ja,
der maximale Punkt der überzogenen Erwartungen.
Das kann man wirklich, wie ein Uhrwerk, scheint auch Gen AI diesen Hype-Cycle zu durchlaufen. Jetzt geht es halt wieder bergab einmal und dann irgendwann ist es halt, nutzen wir es ganz normal.
Ja.
Es wird unser aller Leben dann verändert haben.
Ja, wunderbar, Andreas. Vielen, vielen Dank.
Nicht dafür.
Ich glaube, das war eine spannende Folge, auch mal ganz anders. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt auch auf das Feedback der Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Genau, und wie immer, weitere Informationen gibt es auf www.adesso.de/generativeAI. Und dieses Mal, glaube ich, insbesondere interessant, die Shownotes mit dem PDF und dem Filmtitel.
Die vergessen wir nicht.
Genau, vielen Dank, Andreas.
Ich danke dir, Benedikt.
Ciao.